Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. 2 Tage ist es her, der Derby-Sieg. Am Samstag hat Gladbach den 1. FC Köln mit 3:1 besiegt. Wie dieser Sieg zustande kam, was er für die Mannschaft und für Trainer Eugen Polanski bedeutet und was sonst noch wichtig ist rund um Borussia, darüber spreche ich, Hanna Gobrecht, jetzt mit meinem Kollegen Thomas Krüke. Hi Thomas.
Hallo Hanna, grüße dich.
Ja, wir sitzen hier am Montagvormittag in der Mönchengladbacher Redaktion. Du warst mit unserem Kollegen Carsten Kellermann am Samstag im Stadion. Ich habe das Spiel zu Hause vor dem Fernseher verfolgt und muss sagen, kannst du mir jetzt mal gerne deine Live-Eindrücke schildern. Ich habe jetzt so in den ersten 30, 40 Minuten nicht gedacht, dass da am Ende ein klarer 3:1-Sieg steht. Hab aber, wie man das dann vor dem Fernseher, wenn man mit mehreren Leuten manchmal schaut, so kluge Sprüche rausgehauen wie, wer das erste Tor hier macht, der wird das Spiel auch gewinnen.
Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Zunächst mal war es eine faszinierende Atmosphäre, eine elektrisierende Stimmung. Schon beim Aufwärmen sind beide Mannschaften von ihren Fangruppen jeweils frenetisch unterstützt worden. Und so ganz hat das Spiel dann nicht zu dieser Atmosphäre gepasst. Es war kein Spektakelfußball. Die Gladbacher hatten einen anderen Plan, haben sich da nicht von ihren Emotionen leiten lassen wollen, sondern hatten klar den Fokus darauf gesetzt, sich zunächst einmal recht tief zu positionieren. Und dann hat das natürlich eine Auswirkung, dass die eine Mannschaft relativ viel Ballbesitz hat, die Kölner, und die Gladbacher gewartet haben auf Umschaltsituationen. Und immer, wenn die Gladbacher dann den Ball bekamen und dann recht schnell versucht haben, vor das gegnerische Tor zu kommen, da ist dann so im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen Bewegung, ein bisschen Stimmung ins Stadion gekommen. Ja, so hat sich die erste Halbzeit, sagen wir mal, ein wenig dahingeschleppt, könnte man sagen. Es gab jetzt relativ wenige klare Highlights, bis es dann zu der Szene kam, die zum Elfmeter und über den Fehlschuss sozusagen in der Umleitung dann doch zum 1:0 geführt hat. Das hat dann für die zweite Halbzeit eine etwas andere Dynamik reingebracht, aber grundsätzlich kann man festhalten, die Gladbacher haben das Ganze vielleicht etwas oder sind das Ganze etwas anders angegangen, als man das vielleicht hätte vermuten können oder aber, so kann man sagen, vielleicht man das sehen wollte, wenn die Mannschaft gefestigter schon wäre. So letztlich lässt sich sagen, alles richtig gemacht.
Du hast es gesagt, anders als man Gladbach vielleicht erwartet hätte, das musste ja auch Lukas Kwasniok zugeben nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Also er dann auch meinte, wir sind das jetzt auch nicht unbedingt gewohnt, dass wir auswärts das Spiel kontrollieren müssen, dass wir uns da so den Gegner zurechtlegen. Das wäre vielleicht als Aufsteiger so der nächste Schritt, dass wir sowas lernen. Und ja, zu Gladbach kann man ja sagen, und das lässt sich ja auch, wenn es dann hinten raus gut geht, erst recht sagen, Matchplan voll aufgegangen. Eugen Polanski hat auch gesagt, das war unser Matchplan. Man hat da in der ersten Halbzeit sehr auf die Umschaltmomente gelauert. Ich hatte dann auch immer das Gefühl, wenn es dann zum Beispiel über Franck Honorat schnell nach vorne ging, dass was passieren kann. Zum Tor hat es dann eben den Elfmeter beziehungsweise den anschließenden Eckball gebraucht. Da ist ja dann auch positiv, dass der verschossene Elfmeter keine Auswirkung hatte, weil die Ecke hat es ja eben nur gegeben. weil er dann verschossen wurde. Ich habe schon deutlich schlechtere Elfmeter gesehen, die dann reingegangen sind.
Ja, genau. Wenn man sich dann den zweiten anguckt in der zweiten Halbzeit von Kevin Dix, der war jetzt nicht wesentlich besser geschossen, er war halt drin. Das ist letztlich das Entscheidende. Ja, wir haben vor ein paar Wochen hier zusammengesessen, vielleicht nicht unbedingt hier in der Redaktion, aber haben im Podcast darüber gesprochen, über die Schützenhierarchie bei den Gladbachern. Ja, ich glaube, nach dem Spiel ist jetzt relativ klar, und das hat dann Eugen Polanski in der Pressekonferenz dann auch danach nochmal betont, dass Kevin Dix jetzt die Nummer 1 ist. Er hat den zweiten Elfmeter zum 2:0 verwandelt, nachdem Haris Tabakovic sich den ersten genommen hat, obwohl es eine andere Absprache gab. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass es kein Theater um die Ausführung gegeben hat, dass es auch danach keine bösen Worte gab, sondern dass alle gesagt haben, okay, der Haris hat es versucht und hat Verantwortung übernommen. Aber ich glaube, das Thema sollte jetzt mit diesem Spiel erstmal ad acta gelegt sein. Kevin Dix wird, denke ich mal, die nächsten Elfmeter übernehmen. Ja, und du hast es angesprochen, Matchplan aufgegangen. Ich glaube, das ist so eine Überschrift, die ja auch über dem Spiel bei St. Pauli zuletzt gestanden hat, dass Eugen Polanskis Ideen und seines Trainerstabs aufgegangen sind, wo sie überlegt haben, wie stellen wir den Gegner vor Probleme, wo können wir ihn über unsere eigenen Offensivaktionen vor Probleme stellen, wie stehen wir selber in der Defensive. Da hat sich ja jetzt so ein System herauskristallisiert, das auch nochmal ein bisschen anders war als beispielsweise noch beim Pokalspiel gegen den KSC. Da war es ja eher noch so eine Doppelzehn mit Kevin Stöger und Schutto Maschino. Jetzt Florian Neuhaus ist es dann nochmal etwas anders, da Florian Neuhaus tiefer postiert ist. Da ist es dann eher so ein 3-5-2 und Franck Honorat als Sturmpartner für Haris Tabakovic. Und du hast es angesprochen, es gab da durchaus in der ersten Halbzeit auch so ein paar Situationen, wo man das mit vielleicht noch ein bisschen mehr Präzision und mit dem richtigen Überblick dann mit Sicherheit nochmal häufiger hätte ausspielen können, seine Schnelligkeit. Und dann gab es ganz am Anfang der zweiten Halbzeit ja auch noch eine Situation, da hat ja nun wirklich nicht viel gefehlt und Franck Honorat wäre an Marvin Schwebe, dem FC-Keeper, vorbeigekommen. Also der Plan ist voll aufgegangen, Köln hat sich schwer getan, obwohl sicherlich bei den Feldvorteilen und dem Torschussverhältnis Köln sicherlich an dem Abend nicht schlechter war als Gladbach.
Das auf jeden Fall. Wer uns hier regelmäßig zuhört, weiß ja vielleicht noch von der vergangenen Woche, dass wir eigentlich schon von Startelfänderungen ausgegangen sind. Also wir haben da auch drüber philosophiert, jetzt hat er zuvor was geändert, obwohl man nicht unbedingt damit gerechnet hat. Und dann haben wir gesagt, eigentlich, jetzt wird er vor dem Derby wieder was ändern. Und sind dann darauf gekommen, dass Joe Skelly vielleicht auf die Bank muss, Franck Honorat da nach rechts geht und Schutto Maschino dann vorne reinkommt, um das Ganze ein bisschen offensiver zu gestalten. Jetzt hat er sich ja auch aus total nachvollziehbaren Gründen für das Motto Never Change a Winning Team entschieden. Das ist auch voll aufgegangen. Und weil es auch am Samstag nochmal in vielen Szenen so zu sehen war, hat sich für mich jetzt auch Franck Honorat da vorne auf dieser, in dieser hängenden Doppelspitzenposition, wie auch immer, phasenweise kann man wahrscheinlich schon auch nochmal Doppelzehn dazu sagen, festgespielt, weil doch sehr zu sehen ist, wie Tabakovic und Honorat jetzt immer besser miteinander harmonieren. Also es ist ja sehr auffällig, dass wenn Gladbach das Spiel aufbaut, dass es dann ja ganz oft Szenen gibt, wo sich Honorat und Tabakovic vorne fast auf den Füßen stehen. Also so, wo man so denkt, ja, was bequatschen ihr da jetzt? Oder geht doch da mal auseinander, damit ihr beide mehr Platz habt. Ja, aber das ist ja genau so gewollt, dass Tabakovic da derjenige ist, der unter Umständen ein, zwei Gegenspieler bindet und dann dafür sorgt, dass Franck Honorat in die Tiefe starten kann. Das war ja ähnlich auch schon auf St. Pauli zu sehen, vor Honorat dann Tabakovics Tor aufgelegt hat und das harmoniert sehr, sehr gut und scheint aufzugehen und deswegen ist das für mich jetzt auch mit diesem System und zum großen Teil auch mit diesem Personal, das die Herangehensweise und die Marschroute für die kommenden Wochen.
Ja, und dazu lässt sich vielleicht noch ergänzen, du hast ja Joe Skelly angesprochen, dass Joe Skelly, das mag vielleicht mitunter gar nicht so wirken, aber er gehört ganz klar zu den schnellsten Spielern bei Borussia, also hinter Franck Honorat und Nathan Ngumu sind sozusagen die Sprinter im Team, mit Abstand die schnellsten Spieler, aber dahinter kommt dann schon ein Joe Skelly und man hat's in mehreren Szenen auch gesehen, dass er fast auf derselben Linie stand wie Franck Honorat. Auf St. Pauli wäre es einmal fast dazu gekommen, dass er dann auch zu den Torschützen gehört hätte bei seinem Pfostenschuss. Also insofern, er kann das eben so spielen, wie Franck Honorat das auf der Seite spielen kann. Und für ihn sprach dann letztlich, glaube ich, gegen Köln eben auch sein defensiveres Profil gegen Said Elmalla, Kölns Shootingstar, der jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde. Der kommt nun mal über die linke Seite. Und das hat auch Lukas Kwasniok später gesagt, dass die Gladbacher ja den Kölnern nicht den Gefallen getan haben, dort Skelly sozusagen alleine zu lassen gegen Elmalla. Philipp Sander hat dort immer wieder gedoppelt mitgeholfen, genauso Rocco Reitz. Also insofern ist das alles aufgegangen und wie du es schon angesprochen hast, also ich sehe das auch so, dass Haris Tabakovic und Franck Honorat sehr gut harmonieren, aber das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Geschichte in den kommenden Wochen, wie viele zusätzliche Optionen Eugen Polanski dort jetzt noch bekommen wird. Es ist fast ein bisschen untergegangen. Jens Kastrop war jetzt zweimal gesperrt. Der war vorher so ein bisschen schon everybody's darling, da in der schwächeren Phase der gesamten Mannschaft eigentlich einer noch der war, der einen guten Eindruck gemacht hat. Der kommt jetzt zurück. Er war ja jetzt zwei Spiele gesperrt aufgrund seiner roten Karte gegen die Bayern. Dazu kommt Robin Hack zurück, der jetzt noch kein Thema war für den Kader, aber in zwei Wochen nach der Länderspielpause soweit sein dürfte, um mindestens ja wieder im Kader zu stehen. Insofern, die Optionen werden reichhaltiger und die Rückkehr von Tim Kleindienst nähert sich ja auch. Insofern gibt es da ganz, ganz viele Optionen. Da muss das dann auch nicht bei einem Zweiersturm bleiben. Da kann das auch mal wieder das 4-2-3-1 sein, was sich bewährt hatte in Gladbach. Also insofern ganz viele Möglichkeiten und wir haben gar nicht groß über Shuto Machino oder Giovanni Reyna oder Kevin Stöger gesprochen. Also da wird es eventuell in den kommenden Wochen auch größere Herausforderungen geben für Eugen Polanski, das Puzzle da eventuell neu zusammenzusetzen oder sich ja so ein bisschen eben daran zu orientieren, was in diesen letzten 10 Tagen sehr gut gelaufen ist.
Ja, du hast gerade Shuto Machino erwähnt. Also er ist derjenige, der im Pokal ein super Spiel macht, macht dann auch auf St. Pauli, war sicherlich enttäuscht, dass er da nicht von Anfang an gespielt hat, macht dann aber auch nach seiner Einwechslung sehr, sehr vieles richtig, ist da an Toren beteiligt. Ja, und dann sitzt er im Derby auf der Bank und spielt da, ich will nicht sagen keine Rolle, aber eben nur eine Nebenrolle, weil er so spät reingekommen ist. Das werden tatsächlich ganz interessante Wochen. Manchmal muss man ja sagen, erledigen sich so Personalfragen ja dann auch von selbst. Ich könnte jetzt sagen, es geht in den November, in den Dezember, da werden die Muskelverletzungen auch nochmal ja, vermehrt auftreten. Wünschen wir natürlich keinem, aber klar, es kann sein, dann kommen Robin Hack und Tim Kleindienst zurück, dann verletzt sich aber vielleicht jemand anderes. Sperren werden jetzt Richtung Winter auch erstmals ein Thema. Also Joe Skelly ist schon, glaube ich, seit längerer Zeit bei 4 gelben Karten. Oder hat er sich die 4. abgeholt?
Ja, wo er sich die 4. geholt hat, könnte sogar sein, schon gegen Freiburg. Also es war ganz früh, dass er bei 4 stand, nach 6, 7 Spieltagen auf jeden Fall, ja.
Ja, Kevin Dix, Rocco Reitz haben 3 gelbe Karten und wenn wir die Spielweise von beiden angucken, kann man da auch mal sagen, dass es vielleicht nicht mehr allzu lange bis zur 4. dauern wird und das sind natürlich dann auch Sachen, wo sich ja einfach auch von selbst Sachen lösen können und es dann eben doch nicht diese vielen, vielen Fragezeichen und direkten Zweikämpfe auf Positionen gibt. Aber klar, man merkt jetzt auch, dass sich gerade in der Offensive die Personallage lichtet und das kommt dann im Endeffekt allen zugute, weil ich auch schon den Eindruck habe, dass das zurzeit jeden dann wirklich Woche für Woche zu Höchstleistungen treiben kann und es Eugen Polanski sicherlich auch gefällt, wenn da im Training eben der maximale Konkurrenzkampf herrscht.
Ja, so soll es ja auch sein. Das ist das, was ja ein breiter Kader letztlich hervorbringen sollte, ein Konkurrenzkampf im positiven Sinne, also dass die Konkurrenten sich gegenseitig pushen. Dazu passt ganz gut, dass Gladbach schon 5 Joker-Tore gemacht hat. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie der Spieltag, was das angeht, gelaufen ist. Vor dem vergangenen Spieltag war Gladbach damit Ligaspitze. 5 Joker-Tore schon zu haben, dazu noch ein paar Torbeteiligungen.
Unter anderem doch auch vor Köln, aber Köln hat er jetzt durch Luca Waldschmidt noch eins gemacht.
Haben sie gleich gezogen durch den Elfmeter, das stimmt, ja, genau. Also insofern, das ist mit Sicherheit der Fall. Und dann sieht man eben, wie breit der Kader gerade in der Offensive durchaus aufgestellt ist. In der Defensive, das war ja auch immer wieder so ein Thema, da sieht das ja etwas anders aus, wobei sich Eugen Polanski da jetzt auch ein bisschen beholfen hat, indem er Philipp Sander aus dem zentralen Mittelfeld, dort gibt's ja auch mehr oder weniger ein sehr großes Angebot an Spielern, zurückgezogen hat. Das funktioniert gut, weil sich eben auch die Spieler gegenseitig helfen, weil sie sich anscheinend wohlfühlen in dem System, was jetzt gespielt wird. Und ja, das gilt es jetzt mitzunehmen, dieses gute Gefühl und auch dieses diese Erfahrungswerte, was der Mannschaft jetzt letztlich geholfen haben, dass sie zu mehr Sicherheit gefunden haben, zu mehr Geschlossenheit. Darüber reden die Spieler zumindest, dass es etwas passiert ist. Ja, und das gilt es jetzt zu transportieren über die Länderspielpause, um ja diesen Flow jetzt nicht zu verlieren und bis Weihnachten zu schauen, dass man die Position, die man sich jetzt innerhalb von wenigen Spielen erarbeiten konnte, ja, dass man die verteidigt.
Es hat tatsächlich den Sieg-Hattrick gegeben, über den wir letzte Woche gesprochen haben, den ich vor 2 Wochen auf gar keinen Fall für möglich gehalten hätte. Ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht die Einzige. Und ja, jetzt geht's dann nach der Länderspielpause nach Heidenheim zum Tabellenletzten, auch aufgrund des vergangenen Wochenendes. Heidenheim hat da ja eine 0-6 Klatsche bekommen. Ist Gladbach da der klare Favorit, fast auch schon wieder zum Nachlegen verpflichtet. Aber Thomas, man kann sich jetzt schon vorstellen, dass sich Gladbach jetzt für den Moment gefunden und gefangen hat. Und man hat es jetzt im Dezember in der eigenen Hand, da im Pokal gegen St. Pauli der Favoritenrolle dann gerecht zu werden. Und dann spielt man nacheinander gegen Mainz und Wolfsburg. Also vor 3 Wochen geht es hier um die Krise, geht es um Abstiegskampf. Aus dem Gladbach, ja, jetzt kann man jetzt auch nicht sagen, dass sie sich da jetzt komplett rausgespielt haben, vor allem wenn dann diese Partien verloren gehen. Aber jetzt, ihr merkt ja auch, wie wir darüber sprechen, jetzt ist halt allgemein schon auch der Optimismus, den dann die Mannschaft in den letzten 3 Spielen ausgestrahlt hat, der schwappt natürlich über, der schwappt auf die Fans über im Stadion, der schwappt aber auch auf neutrale Beobachter drüber, die jetzt denken, okay, da ist unter Eugen Polanski jetzt was entstanden, was zu fruchten scheint und wo man jetzt sich auch nicht vorstellen kann, dass das jetzt mit dem 3-1 Derby-Sieg schon vorbei ist oder dass da der Peak erreicht ist.
Ja, ich glaube, das gilt es vernünftig einzuordnen. Auf der einen Seite steht dort der historisch schlechteste Saisonstart nach 8 Spieltagen 3 Punkte. Das bedeutet auch, dass jetzt 9 Punkte aus 10 Spielen, ein Punkteschnitt von 0,9, nicht ausreichen wird für den Klassenverbleib unter normalen Umständen und dass das immer noch ein nicht zufriedenstellender Wert ist. Aber man muss sich eben vorstellen, was passiert wäre, wenn diese beiden Siege es nicht gegeben hätte. Jetzt sind wir noch in einer Phase der Saison, wo das möglich war, innerhalb von 2 Spieltagen vom 18. auf den 12. Platz zu springen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es ziemlich viele Clubs gibt, die doch noch ordentliche Schwierigkeiten haben oder jetzt zurzeit sehr in Schwierigkeiten sind. Weitere Steps nach oben zu machen, wird jetzt dann schon deutlich schwieriger. Da gibt's ja jetzt ein kleines Loch sozusagen dort zwischen dem 12. Gladbach und dem 11. Union Berlin ist es, glaube ich. Insofern denke ich, genau das müsste jetzt so ein bisschen das Ziel sein, vielleicht den Abstand nach unten ein bisschen anwachsen zu lassen. Es geht jetzt gar nicht darum, vielleicht in der Tabelle sofort noch weiter zu klettern, sondern wenn man sich diesen 12., 11., 12. Platz erstmal, wenn man den verteidigen könnte oder sich dort in dem Bereich an Weihnachten aufhalten würde, ich glaube, das hätte jeder vor 2-3 Wochen aber sowas von unterschrieben, weil man dann auch wirklich die Möglichkeit hat, eben in der zweiten Jahreshälfte oder in der zweiten Saisonhälfte nicht nur das Ziel ausgeben zu müssen, den Klassenverbleib zu schaffen. Das sah ja vor 2-3 Wochen noch so aus, als wäre das die einzige Option, die sich in dieser Saison noch bietet. Und ich glaube, das jetzt mitzunehmen, das ist ja immer so ein Punkt in Gladbach oder ein ganz wichtiges Thema, ein bisschen mehr Konstanz reinzubekommen, das Ganze nachhaltig zu gestalten. Dafür ist es jetzt halt viel zu früh, nach drei erfolgreichen Spielen zu sagen, da hätte es eine Wende gegeben. Das sagen übrigens die Gladbacher Verantwortlichen selber auch. Da ist Eugen Polanski am Samstag auch zu gefragt worden, ob das jetzt schon die Wende sei. Und ich glaube, da tun die Gladbacher gut daran, eben darauf hinzuweisen, es geht einfach nur darum, auch wenn sich das so banal anhört und auch immer so plakativ ist, zu schauen, die Trainingswoche zu nutzen, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf das nächste Spiel und das eben so gewissenhaft und konzentriert wie möglich anzugehen, damit man eben nicht so häufig, wie wir das jetzt auch schon im ersten Saisonviertel hatten, danach darüber spricht, dass man einfach Chancen wieder mal liegen gelassen hat.
Ruven Schröder hat ja nach dem Spiel auch so gesagt, ja, jetzt hat man hier drei Siege in Folge geholt. Eigentlich will man ja jetzt weiterspielen. Die Länderspielpause stört fast so ein bisschen. Das kann ich total nachvollziehen, weil es ja einfach diesen Flow gibt und man sicherlich das Gefühl hat, dass gerade vieles von selbst läuft. Man muss dafür natürlich hart arbeiten, aber auch diese Dramaturgie des Spiels, das meinte dann auch Lukas Kwasniok nach dem Spiel, die hat natürlich total gegen Köln gesprochen. Also für Gladbach lief dann am Wochenende auch vieles zusammen, auch Haris Tabakovic, dass er erst den Elfmeter verschießt und hinten raus aber noch trifft. Und es ist ja auch für Gladbach richtig wichtig, dass dieser Typ Stürmer gerade mit Erfolgserlebnissen von Woche zu Woche geht. Ja, das sind ja auch schöne Geschichten, die da im Derby geschrieben wurden. Diese Feierei dann mit den Fans anschließend. Also das ist ja jetzt dann für die Spieler, die vielleicht auch im Sommer nach Gladbach gekommen sind, wirklich das erste Mal, wo du so richtig mitbekommst, was es vielleicht auch bedeutet, für Gladbach zu spielen, was es dann heißt, so ein Derby zu gewinnen und dass da jetzt auch einfach mal sich so ein bisschen die Erleichterung setzen kann. Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht in der Länderspielpause. Also man kann es ja auch andersrum drehen. Jetzt hat man mal zwei Wochen Zeit, wirklich diesen Moment zu genießen, auch nochmal klar zu analysieren, hey, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die da folgen müssen? Weil natürlich reden wir jetzt auch darüber, dass die Mannschaft drei Siege in Folge geholt hat, aber da war ja jetzt auch bei weitem noch nicht alles perfekt und ich glaube, wahrscheinlich wird Eugen Polanski das auch unterschreiben, auch noch nicht alles so, wie er sich eben den Fußball mit seiner Mannschaft vorstellt, weil das sind ja dann jetzt die Schritte, die in Gladbach dann folgen müssen, dass Eugen Polanski da auch, nachdem er der Mannschaft Stabilität eingeimpft hat und jetzt die ersten Siege kamen, dass er da aber noch mehr seinen Fußball auch durchdrücken möchte.
Das wird ja mit Sicherheit auch direkt Thema sein im nächsten Spiel beim 1. FC Heidenheim. Da sollte man von ausgehen, dass Gladbach dann wieder deutlich mehr Ballbesitz hat. Und dann gilt es ja auch, Lösungen zu finden. Ja, eine der wichtigsten Lösungen, das hat Philipp Sander in der Mixzone am Samstag auch gesagt, das ist einfach, in Führung zu gehen. Das hat halt im ersten Saisonviertel komplett gefehlt. Das braucht es einfach mal. Du hast die Dramaturgie des Spiels angesprochen. Dasselbe galt ja im Grunde auch schon für das KSC-Spiel, auch für Pauli, dass man in den beiden Spielen, das ist ein Unterschied zum Köln-Spiel, dass man dort in der ersten Viertelstunde in Führung geht. Also, dass man einfach dem Gegner nicht nur durch seine Aufstellung, durch seine Taktik, Aufgaben stellt, sondern einfach auch mal durch das Ergebnis, das man selber führt. Das habe ich vor ein paar Wochen an dieser Stelle ja auch schon mal gesagt. Dazu gab es ja durchaus auch an den ersten Spieltagen genug Gelegenheiten, wenn man da nochmal an die Partien in Stuttgart denkt oder was auch sehr auffällig war, das Heimspiel gegen Bremen. Am Ende geht das 0-4 aus und es war Untergangsstimmung. Auch gewisserweise zu Recht richtig schlechte Stimmung, weil die Mannschaft sich hinten raus hat gehen lassen. Wenn man sich die erste Viertelstunde nochmal ansieht oder generell die erste Halbzeit, Bremen war einfach nur die Mannschaft, die hat nicht weniger Fehler gemacht, sie hat aber die Torchancen genutzt. Ja, das hat Gladbach in den letzten Wochen gut hinbekommen. Sie waren effizient in der ersten Halbzeit, haben Führungen erzielt und das hilft einfach ungemein. Das wird nicht jedes Mal jetzt so klappen. Das kann auch sein, dass es in Heidenheim nach 5 Minuten 0-1 steht, man sich anguckt. Aber dieses Angucken, das muss halt anders aussehen, als das früher der Fall war. Da muss genug kommuniziert werden, da muss sich gegenseitig geholfen werden und nicht schulterzuckend einfach nur hingenommen werden, dass es vielleicht nicht so läuft, wie es laufen sollte. Wenn dieser Spirit, wenn Eugen Polanski das schafft, diesen Spirit nachhaltig reinzubekommen, dann ist die Mannschaft mit Sicherheit auch zu mehr in der Lage, als nur im Abstiegskampf zu bestehen.
Und Es gibt ja immer noch die offene Trainerfrage, offiziell, die, glaube ich, und das können wir jetzt hier nach diesem 3:1-Sieg im Derby dann endgültig festhalten, nicht mehr viele Tage offen ist. Vielleicht auch, da habe ich letzte Woche mit Carsten drüber gesprochen, auch schon vor dem Derby gar nicht mehr so offen war. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es jetzt in der Länderspielpause einfach passieren wird. Wir wissen jetzt noch nicht, ob es jetzt schnell geht und es diese Woche der Fall ist oder ob man da ja sich vielleicht bis zum Wochenende oder bis zum Anfang der nächsten Woche Zeit lässt, einfach aus dem Grund heraus, weil man jetzt so ein paar Tage die Derby-Euphorie hat, die ja den Verein so ein bisschen trägt und dass man dann vielleicht die neue Woche vor Heidenheim da nutzt, um da nochmal so einen extra Push reinzugeben. Ja, werden wir mal gucken, Thomas, aber wie hast du denn Eugen Polanski da am Samstag wahrgenommen? Es war natürlich ja auch wieder Thema in der Mixzone und auch auf der Pressekonferenz.
Ja, er hat sich versucht zurückzunehmen. Er hat auch nochmal ganz klar gesagt, natürlich ist es auch etwas Besonderes für ihn, so ein Derby zu gewinnen, aber der Sieg, der ist für die Fans und für die Mannschaft vor allen Dingen.
Wenn ich da gerade reingrätschen kann, da muss ich sagen, das war für mich der beste Satz auf dieser Pressekonferenz. Also, dass du, das haben wir auch schon mal in anderen Vereinen gesehen, dass sich dann vielleicht auch Trainer, ich erinnere mich da an Tullberg in Dortmund, der da mal Interimstrainer war für ein paar Spiele, der dann da ja sofort auf die Kurve stürmt und sich selbst so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Polanski ist nach dem Spiel in die Kurve gegangen, ne, hat es auch einfach so aufgesogen, aber hat sich da gar nicht in den Vordergrund gedrängt. Man hat auch schon fast das Gefühl, dass ihm unangenehm ist und er dann wieder auch schnell die Schritte zurückmacht. Aber dieser Satz zu sagen, Siege sind für die Fans und für die Mannschaft, das ist rhetorisch und auch aus so vielen Gründen so klug, auch wenn er es vielleicht gar nicht so bewusst steuert, aber es war so ein guter Satz, wo ich gedacht habe, ja, genau sowas braucht es in so einer Situation.
Ja, er tritt ja auch da so ein bisschen diesem Personenkult entgegen. Er ist ja auch mit dem Trainerteam zusammen Richtung Kurve gegangen. Er ist dann mal ein paar Schritte nach vorne Richtung Mannschaft, weil er halt gefordert worden ist, hat sich dann aber auch wieder zurückgezogen. Und wie du schon gesagt hast, ich kann mich an die Szenen in Heidenheim mit Tullberg erinnern. Also den Zampano hat er nicht gemacht und hat sich dort ganz zurückgehalten. Ja, aber alles andere, das Auftreten, ich glaube, das ist eben so ein wichtiger Punkt, wie ist er diese ganze Gemengelage angegangen in den vergangenen Wochen. Ruven Schröder ist jetzt noch nicht so lange da, aber er hat ja schon bei seiner Vorstellung darüber gesprochen, wie es ihm imponiert hat, wie Eugen Polanski mit dem 4:6 umgegangen ist gegen Frankfurt, dort klar geblieben ist, wie er das gemanagt hat, das Spiel danach 0:0 zu gestalten gegen Freiburg. Das hört sich sehr unsexy an, das war aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Spiel, wie er dann, da war Ruven Schröder dann schon dabei, die Kommunikation gesteuert hat nach dem enttäuschenden 1:3 in Berlin. Also das heißt, wie er es geschafft hat, ja, die Mannschaft jetzt so in den Griff zu bekommen, dass sie in der Lage war, jetzt die letzten Spiele zu gewinnen. Das ist das eine. Das andere ist ja, wie ist die Mannschaft aufgetreten? Was kommen da mit Sicherheit auch für Signale zurück? Und da gebe ich dir vollkommen recht, da kann es jetzt eigentlich keinen Zweifel daran geben, dass sich in den nächsten Tagen da was tun wird und wir ja eine gewisse Kunde, eine gewisse Botschaft aus dem Borussia-Park bekommen werden.
Absolut, also da ist ja auch ganz viel bei den Spielern immer zwischen den Zeilen zu lesen, auch wenn man da mal mit ihnen ja abseits der Mixzone redet, also da ist die Marschroute ganz, ganz klar, alle wollen diesen Weg mit Polanski weitergehen. Unter anderem gab es ja auch Lob von Tim Kleindienst, vom Kapitän, der zwischen unseren Podcast-Folgen auch seinen Vertrag verlängert hat bis 2029. Hätte ich jetzt nicht drauf gewettet, dass das der erste Deal von Ruven Schröder ist, weil ja man ja, ich habe es dann auch auf der Pressekonferenz angesprochen vor dem Derby, ist ja nicht üblich, dass jemand, der dann doch schon ja einfach in so einem fortgeschrittenen Alter ist, so eine schwere monatelange Verletzung hatte und dessen Vertrag aber ja noch hier 2,5 Jahre, fast 3 Jahre läuft, dass er dann ausgeweitet wird. Aber natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht, Gladbach sichert sich damit einfach auch einen gewissen Wert, weil sollte Tim Kleindienst zurückkommen und treffen, dann ist die Ablösesumme, über die man da in einem Sommer oder vielleicht auch im Sommer 27 redet, sicherlich höher. Aber ich glaube, Tim Kleindienst denkt da auch noch gar nicht an einen Abschied, weil das war dann aus seinen Worten auch ganz klar rauszuhören. Er hat diesen Vertrag auch bis 29 verlängert, weil er sich eben auch vorstellen kann, so lange noch in Gladbach Fußball zu spielen.
Ja, und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Grund für die Borussen, das jetzt sozusagen zu forcieren und das jetzt klar zu machen. Tim Kleindienst hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass beide Parteien da schon länger dran waren, was zu machen. Zum einen ging es ja dann vielleicht auch eben entsprechend um die Anpassung des Gehalts bei Tim Kleindienst, ihn halt eben auch einen der Top-Verdiener zu machen, wo er dann eben jetzt ja auch einer der Bosse im Team ist. Aber eben auf der anderen Seite jetzt das Zeichen auszusenden, dass der Tabellenletzte, zu dem Zeitpunkt vielleicht Tabellen-16, auf jeden Fall eine Mannschaft, die ganz schwach gestartet ist, in der Position ist, dass ihr Führungsspieler sagt, ich glaube an euch, ich bin dabei. Ich meine, muss man ja nun mal sehen. Tim Kleindienst ist jetzt sehr lange verletzt gewesen, aber er hat trotzdem weiterhin mit Sicherheit sehr gute Chancen, im kommenden Sommer an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das heißt, er ist einer der Vorzeigespieler der Gladbacher, die entsprechend auch auf dem Transfermarkt eine sehr interessante Personalie sein können dann im kommenden Sommer. Es ist ja nicht gesagt, was im Sommer passiert, aber du hast es ja schon gesagt, damit schafft man gewisse Werte, man schafft sich eine gewisse Sicherheit. Und jetzt vor allen Dingen geht es darum, Tim Kleindienst hat sich in gewisser Weise bekannt zu dem Weg. Und ich glaube, er spürt das auch. Ich meine, es hat sich ja durchaus sehr viel getan, auch wieder im Kader. Und ja, den Weg geht Tim Kleindienst mit. Und das war halt jetzt einfach ein Signal in einer schwierigen Phase. Und gekoppelt jetzt mit einem Derby-Sieg ist es ja einfach ein perfekter Zeitpunkt gewesen.
Ja, länger als Tim Kleindienst ist jetzt nur Kevin Dix an den Verein gebunden, der einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Und Kleindienst gehört jetzt eben zu denen, die bis 29 gebunden sind. Das sind neben Kleindienst noch Franck Honorat, Robin Haack, Shutu Maschino, Jens Kastrop und Moritz Nikolas. Wenn man jetzt mal ganz weit vorausblickt oder so ein bisschen analytisch rangeht, sagt man, okay, das sind vielleicht genau die richtigen Spieler, die da in den nächsten Jahren auch das Gerüst bilden könnten oder die dann eben mit Leistungen so auf sich aufmerksam machen, dass sie da Borussia auch einen guten Transfererlös bescheren können. Thomas, bevor wir so ganz weggehen vom Derby, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen gemacht, über Polanski und Kleindienst, vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs, einfach weil ich finde, wir müssen darüber reden, weil es am Wochenende ja 3-4 Mal Thema war, im Spiel Thema Videobeweis. Polanski und Lukas Kwasniok, und auch das fand ich sehr gut, weil man es so selten dann eben doch so sieht, sagen beide, dass ihnen der Videobeweis total auf den Sack geht. So darf ich es, glaube ich, ausdrücken. Den dritten Elfer hätte es nie geben dürfen. Das haben dann auch beide gesagt. Dennis Aitekin war der Schiedsrichter, wo ich auch sagen muss, ich finde es sehr gut, dass er jemand ist, der sich immer stellt. Das bringt er ja auch einfach mit seiner Erfahrung mit. Erklärt da auch dann sehr ausführlich in der Mixzone seine Sicht auf die Szenen und sagt natürlich, ja, am liebsten wäre es ihm, er hätte das alles direkt so wahrgenommen. Aber wie nimmst du das als Fußballfan wahr? Wir haben ja auch im Stadion dann Momente, wo wir uns immer so angucken und dann ja, was ist denn jetzt, was wird geprüft, wie hast du das gesehen? Ja, würde ich mal gerne einfach deine Meinung hören, weil ich ja auch weiß, dass du generell sehr, sehr viel Fußball schaust.
Also ich gebe dir zunächst mal recht, es war eine Pressekonferenz der klaren Kante. Lukas Kwasniok und Eugen Polanski waren sich dort auch absolut einig, dass sie den VAR nicht mögen. Wobei Lukas Kwasniok ja eine Einschränkung durchaus gemacht hat, diese ganz klaren Schwarz-Weiß-Situationen. Das befürwortet er ja dann schon, wenn es um Abseits- und Torlinientechnologie geht. Aber wir haben perfekte Beispiele auch am Wochenende gehabt bei Union Berlin gegen Bayern München, wo wahrscheinlich der Schriftzug auf dem Schuh dafür gesorgt hat, dass irgendwas zu finden war, was im Abseits stand beim vermeintlichen 1-0 der Berliner. Also grundsätzlich sehe ich das so, Es gibt im modernen Profisport keine Sportart mehr, die nicht irgendwie mit einem Videobeweis arbeitet oder die sich technischen Möglichkeiten komplett verschließt. Da kann der Fußball auch nicht von weggehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fans nochmal in Situationen kommen wollen, wo beispielsweise ein Ball, der von der Unterkante der Latte hinter die Linie springt, dass man das einfach so durchgehen lässt, weil es der Linienrichter nicht gesehen hat. Und ich sage auch, dass das Spiel heutzutage so dynamisch geworden ist, dass es bei vielen Situationen wirklich schon extremst schwer geworden ist, einen so großen Platz mit drei Leuten, sage ich jetzt einfach mal, zwei Assistenten an der Linie und einem Schiedsrichter, zu überblicken, gerade wenn es um Abseits geht. So, aber jetzt habe ich Torlinientechnik und Abseits genannt. Das sind klarer zu definierende Geschichten, auch wenn das mal Beispiel Berlin auch sehr wehtun kann, wenn man eben nur einen Millimeter im Abseits steht. Das andere sind diese Grauzonen-Geschichten, die wir ja jetzt mehrmals hatten. Ich finde, das ist am Wochenende auch häufiger angeklungen, dass der VAR dafür gesorgt hat, dass Schiedsrichter sich gerne mal eben auf diese Hilfsmittel verlassen, dass sie keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Ich finde, dass es bei der ersten Aktion ganz gut zu sehen war. Erste Aktion meine ich das Foul von Lund an Honorar, dass Aitekin gezögert hat. Er wollte eigentlich schon pfeifen, dann hat er es gelassen. Und ich glaube, dass sowas nicht passiert, wenn er wüsste, ich muss jetzt entscheiden. Natürlich hat er entschieden, weiterlaufen zu lassen, aber es ist halt eben doch im Hinterkopf immer da, ich habe ja eine Rückversicherung und das führt dann halt zu Situationen, die es meines Erachtens nicht braucht. Ja, und dann geht's um dieses Kleindetektivische, ne? Da habe ich so ein bisschen mein Problem mit dem zweiten Elfmeter. Für mich ist das kein Handspiel, wo man auf Elfmeter entscheiden sollte. Das wird dann durch die Regel gedeckt, sagt man heutzutage. Das ist auch klar. Wir müssen nicht darüber reden, dass der Dritte dann keiner war, aber das ist dann nochmal eine andere Situation. Da hat der Schiedsrichter ja entschieden, Dennis Aitekin, und er ist nur halt nicht überstimmt worden. Das ist bei dem Elfmeter dann das Problem gewesen. Also ich glaube, das ist allerdings jetzt auch keine neue Weisheit. Wir haben den VAR mittlerweile seit 7,5 Jahren fast. Die Diskussionen hören nicht auf. Und wenn wir ihn nicht hätten, wäre es allerdings noch viel schlimmer, glaube ich, weil dann doch viele Situationen gäbe, die man nicht auflöst und die einfach auch für Ungerechtigkeiten sorgen. Insofern, ich kann schon mit dem VAR leben. Jetzt war es ein bisschen wild dieses Mal, muss ich gestehen, ja.
Über Abseits, über Tor oder Nicht-Tor, also im Sinne von Ball hinter der Linie, vor der Linie, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Der Videobeweis ist auch super, wenn es um Notbremse geht. War die dann vielleicht im Strafraum oder außerhalb des Strafraums? All diese Beispiele, ich glaube, da ist sich jeder Fußballfan, jeder Zuschauer, jeder Spieler, jeder Trainer einig. Aber ja, du hast für mich auch ein entscheidendes Wort benutzt, dieses Kleindetektivische. Also ich guck Fußball, sehe dann eine Szene und der Schiedsrichter entscheidet. Und ich denke dann, für mich wäre es aber jetzt schon ein Elfmeter gewesen. Und dann wird er rausgeschickt und dann siehst du da 8 super Slow-Mos und dann denke ich mir, ja, okay, jetzt kannst du mir irgendwie auch noch eine dritte Variante verkaufen, über die ich jetzt gar nicht nachgedacht habe, weil auch das, hast du gesagt, ist eben von der Regel gedeckt wird. Gerade beim Thema Handspiel ist es aber teilweise so willkürlich, wie da unterschiedliche Interpretationen zu finden sind. Und ja, ich würde mir da auf jeden Fall auch wünschen, dass sich da irgendwas tut. Mal schauen, ob so ein Spiel dann auch nochmal, oder sicherlich ist es natürlich Diskussionsgrundlage auch beim DFB. Aber wie du auch sagst, man entmachtet die Schiedsrichter in gewisser Weise. Dadurch setzen sie vielleicht eigene Entscheidungen nicht mehr so konsequent durch wie früher. Und das finde ich auch, sollte sich ändern. Zurückdrehen kann man es nicht, weil natürlich in internationalen Wettbewerben der Videobeweis auch weiter so genutzt wird, wie er genutzt wird. Also wir können jetzt nicht sagen, in der Bundesliga verzichten wir mal drauf und dann fahren die Spieler zu ihren Nationalmannschaften und werden dann damit konfrontiert. Dann hast du internationale Wettbewerbe. Also das kriegst du nicht mehr zurückgedreht, aber ich glaube, man kann es einfach deutlich besser umsetzen, als man es aktuell tut. Ich habe gerade schon die Länderspielpause angesprochen. Thomas, für Gladbach stehen am heutigen Montag, am Dienstag und am Mittwoch jeweils eine Trainingseinheit an. Es gibt am Donnerstag um 13 Uhr das Testspiel gegen Lierse, belgischer Zweitligist. Die sind aktuell 10. dort und das Testspiel ist vor allem für Spieler wie Robin Hack, sehr, sehr wertvoll, da einfach nochmal Spielpraxis zu sammeln. Tim Kleindienst, glaube ich, da können wir uns drauf einigen, wenn wir da noch nicht sehen.
Nein, genau. Du hast es angesprochen, es ist mittlerweile ja schon das obligatorische Programm, was die Gladbacher fahren. Es gab mal eine Zeit, da war das nicht so, gegeben, dass es zu jeder Länderspielpause dann auch ein Testspiel noch gab. Jetzt wird es so gehandhabt, dass das meistens dann am Ende dieser ersten Woche ist, dass die Spieler dann ein spielfreies und trainingsfreies Wochenende haben, dass sie dann mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen haben und dass dann eine ganz normale Vorbereitungswoche im Vorlauf auf das kommende Bundesligaspiel dann ansteht. Ja, genau. Und dieses Testspiel, es fehlen jetzt 11 Nationalspieler, die unterwegs sind mit ihren Nationalmannschaften. Dazu kommen dann eben noch 1, 2, 3 verletzte Spieler. Das sind mit Sicherheit Tim Kleindienst, der noch nicht so weit ist. Nasser Ngumu sowieso und Fabio Chiarodia auch nicht. Aber Robin Hack, genau, das ist dann so ein Paradebeispiel. Und das hat es eigentlich auch fast in jeder Länderspielpause gegeben, dass es so 1, 2 Spieler dann gibt, für die dieses Spiel dann die Möglichkeit gibt, so wieder so ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, wieder in den Rhythmus hineinzufinden. Robin Hack war jetzt ja auch immerhin dann knapp 2 Monate raus. Das ist dann doch schon wieder ein ganzes Stück. Und ihm wird da mit Sicherheit vielleicht eine Halbzeit oder so an Spielzeit gut tun. Ja, und ansonsten ist das die Möglichkeit für Spieler, die nicht so viel Einsatzzeit haben, eine gute Gelegenheit, genauso wie für Talente, die jetzt den Trainingskader auffüllen werden in den kommenden Tagen. Vor allen Dingen die erste Woche ist da wichtig, damit die Trainingsgruppe nicht zu klein ist. Ich glaube, Eugen Polanski hat in der vergangenen Länderspielpause auch, glaube ich, immer geschaut, dass 20 Feldspieler da waren, damit ganz viele Spielformen möglich sind. Auch Gerardo Suane vorher hat darauf geachtet, dass das jetzt denn nicht nur 10, 12 Spieler sind, die er da zur Verfügung hat, man dann letztlich da mehr Fußballtennis spielt als sonst was. Insofern, die Trainingsarbeit soll genauso intensiv und konzentriert weitergeführt werden, vor allen Dingen auch in dieser ersten Woche, wo viele Nationalspieler fehlen. Die werden dann in der zweiten Woche peu à peu zurückkommen. Ja, und dann volle Konzentration auf Heidenheim.
Ja, wer da heute Nachmittag auf dem Platz rumtänzelt, das werden wir euch natürlich wie gewohnt unter rp-online.de/Borussia berichten, auch wie sich das am Dienstag und am Mittwoch gestaltet, weil ich muss sagen, heute Nachmittag rechne ich da eigentlich fast mit keinem Talent. Die U23 hat am Samstag noch gespielt, gut, da kann man den einen oder anderen vielleicht hochziehen, obwohl ja der zweite Tag nach dem Spiel meistens immer frei ist für diejenigen, die gespielt haben. Die U19 hat erst am Sonntag gespielt. Da gab es übrigens auch einen klaren 6:0-Sieg im Pokal gegen Bielefeld. Allerdings die Bielefelder früh in Unterzahl durch eine rote Karte gegen den Torwart. Also das ist am Ende auch deutlich ausgefallen. Die U23 hat den nächsten Sieg eingefahren. Also es läuft gerade nicht nur für Borussias Profis, sondern auch für das, was da drunter ist. Und ja, Thomas, wir werden die Trainingswoche begleiten, das Testspiel, die Länderspiele, Nico Elvedi mit der Schweiz, Haris Tabakovic mit Bosnien, vielleicht somit die interessantesten Spiele, weil es für beide eben noch um die WM-Quali geht. Beide haben es theoretisch in der eigenen Hand, aber Bosnien da vor allem im Duell mit Österreich sicherlich von einer sehr, sehr schweren Aufgabe. Und dann würde ich sagen, war es das für heute hier von uns. Danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, gerne eine Mail schreiben an fohlenfutter@reinische-post.de. Das lesen wir immer. Von uns kriegt ihr auch eine Antwort. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne abonnieren und auch mal eine Bewertung dalassen. Das hilft uns beim Thema Reichweite natürlich immer. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.